Alkoholkonsum ist Privatsache, oder? Ja, ist es. Solange es sich im Privatleben abspielt. Sofern es allerdings die Arbeitsleistung in Form von Ausfällen, Fehlern und Unfällen beeinflusst, wird es zum Führungsthema. Alkohol am Arbeitsplatz ist nicht tolerabel. Laut dem Bundesdrogenbeauftragten weist jeder 7. Erwachsene zwischen 18 und 59 Jahren einen riskanten Alkoholkonsum auf. Also betrifft es wahrscheinlich auch jemanden in deinem Umfeld. Lerne heute, wann du als Führungskraft einschreiten musst und wie du deine Hemmung überwindest, dieses heikle Thema anzusprechen.
Hi, hier ist Dagmar und das sind Leadership Nuggets.
Ab wann ist Alkoholkonsum eigentlich problematisch? Alkoholkonsum ist nicht automatisch ein Problem. Entscheidend sind Ort und Menge. Heute, am 11.11., ist Altweiber und damit beginnt hier bei uns im Rheinland der karnevalistische Ausnahmezustand. Grund genug, die heutige Folge dem Thema Alkohol zu widmen. Denn in meinen Coachings und Trainings werde ich immer häufiger von besorgten Führungskräften angesprochen. Sie bemerken oder vermuten ein Alkoholproblem bei einem ihrer Mitarbeitenden. Na, und da sind sie meist ratlos, ob und wenn ja, wie sie reagieren sollen. Denn sie befürchten, schlimmstenfalls des Mobbings bezichtigt zu werden, sofern sie mit ihrer Vermutung falsch liegen. Schließlich können sie sich selten 100% sicher sein, sofern sie die Betroffenen nicht auf frischer Tat ertappen. Alkohol im Arbeitskontext ist definitiv ein No-Go. Denn die Arbeit, die Sicherheit und das Team leiden unter Alkoholmissbrauch. Abhängigkeit ist ein ernstes Krankheitsbild. Deshalb bist du hier als Führungskraft gefragt. Denn auch wenn es unangenehm ist, du darfst nicht wegsehen. Alkohol ist nur eine von mehreren Suchtformen. Im Alltag können dir ganz andere begegnen. Zu den stoffgebundenen Süchten zählen neben Alkohol Tabak, Medikamente, Drogen, ja, auch Essen. Zusätzlich gibt es stoffungebundene Verhaltenssüchte wie beispielsweise Glücksspiel oder übertriebener Sport. Ja, Arbeit kann auch süchtig machen, Kaufsucht. Sie alle dienen dazu, sich von seinen Sorgen und Problemen abzulenken. Die Drogen, ob jetzt nun stoffgebunden oder stoffungebunden, setzen den Botenstoff Dopamin, das sogenannte Glückshormon, frei. Mit anderen Worten, indem wir der Sucht nachgeben, können wir Unlustgefühle wie Angst und Sorgen in Lustgefühle wandeln. Ja, und deshalb ist es auch so verdammt schwer, sich von einer Sucht zu befreien. Zusätzlich liegen die langfristigen negativen Folgen einer Sucht irgendwo in der fernen Zukunft. So kann man sie halt im Hier und Jetzt ganz gut verdrängen. So geben die meisten Süchtigen ihre Abhängigkeit erst dann auf, wenn die Kosten des Weitermachens zu hoch werden. Solange aber der Suchtgewinn überwiegt, na, werden sie immer weitermachen. Und dadurch ist der oder die Süchtige selbst kaum in der Lage, die Reißleine zu ziehen. Na, und deshalb ist es für dich keine Option, ein vermutetes Suchtproblem totzuschweigen. Vor allen Dingen ein sicherheitsrelevantes Problem wie Alkoholismus musst du als Führungskraft auf jeden Fall ansprechen. Und dabei ist es nicht deine Aufgabe, das Problem für den Alkoholkranken zu lösen. Das kannst du gar nicht. Dafür gibt's schließlich Experten. Deine Fürsorgepflicht ist lediglich darauf zu drängen, dass der oder die Betroffene sich professionelle Hilfe sucht. Diese Initialzündung brauchen Alkoholiker meist von außen, weil sie es eben aus eigenen Stücken nicht schaffen. Denn sie leugnen die Sucht vor sich selbst genauso wie vor anderen. Dazu aber später mehr. Na, jetzt wirst du vielleicht denken, na, Alkoholmissbrauch doch nicht bei uns. Auf dem Bau vielleicht, aber bei uns doch nicht. So lautet der Trugschluss vieler Führungskräfte. Und dabei zeichnete die Statistik ein ganz anderes Bild. In Deutschland sind wir Hochkonsumland. Wir liegen unrühmlicherweise deutlich über dem OECD-Durchschnitt bezüglich Alkoholkonsum. Das bedeutet, die Wahrscheinlichkeit, dass du früher oder später damit im Team konfrontiert wirst, ist sehr hoch. Laut der Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen haben 10% der Arbeitnehmer einen problematischen Alkoholkonsum mit gravierenden wirtschaftlichen Folgen. Sie fehlen ca. 16 Mal häufiger als andere. Sie fehlen auch länger, in der Regel 8 Tage und mehr. Sie erleiden 3,5 Mal häufiger Arbeitsunfälle und sie nehmen 5 Mal häufiger Krankenversicherungsleistungen in Anspruch. Na, und sie sind 3 Mal häufiger krankgeschrieben. Und so büßen sie bis zu ca. 25% ihrer Arbeitsleistung ein. Das Fatale ist, dass wir uns dieser ökonomischen Folgen meist nicht bewusst sind. Denn Alkohol hat eine hohe gesellschaftliche Akzeptanz. Alkoholkonsum gilt als normal und Alkohol ist hierzulande außerordentlich leicht verfügbar. Das macht es schwer, Alkoholmissbrauch und Abhängigkeit als soziales und gesundheitliches Problem wahrzunehmen. Warum bei einem Alkoholproblem frühes Ansprechen schützt? Alkoholmissbrauch belastet nicht nur die Arbeit. Nein, es belastet sogar Beziehungen. Betroffene ziehen sich zurück, sie leisten weniger, absentieren sich vom Arbeitsplatz und verheimlichen, was sie stattdessen tun. Na, und teilweise fangen Kollegen dann aus Mitgefühl an, die Arbeit aufzufangen und sie decken die Betroffenen sogar. Und dadurch rutschen sie schleichend in eine Co-Abhängigkeit. Na, und dann dauert's nicht lange, bis Konflikte wachsen und das Vertrauen schwindet. Auch die Familien leiden mit. Es ist also eine dauerhafte Abwärtsspirale, aus der sich der Abhängige genauso wie die Co-Abhängigen nur schwer selbst befreien können. Und zusätzlich steigt mit dem Alkoholkonsum das Unfallrisiko. Denn Alkohol mindert die Aufmerksamkeit, das Seh- und das Reaktionsvermögen. In sicherheitsrelevanten Bereichen, wie zum Beispiel beim Bedienen von Maschinen, Fahrzeugen oder bei der Medikamentengabe im Gesundheitssektor, ist das brandgefährlich. Kommt es zum Unfall, dann kann sogar die gesetzliche Unfallversicherung Leistungen verweigern, wenn Alkohol die alleinige Ursache war oder schwere Trunkenheit vorlag. Na und hinzu kommt die Kostenlage. Produktivitätsverlust, Ausfalltage, Doppelarbeit und Versicherungsprämien. Die Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen beziffert den volkswirtschaftlichen Schaden durch Alkoholkonsum auf über 57 Milliarden Euro pro Jahr. Kurzum, wegschauen ist wesentlich teurer als handeln. Arbeitgeber haben da eine Fürsorgepflicht. Für dich als Führungskraft gilt deshalb früh handeln, klare Regeln leben und sauber dokumentieren. Wie das genau geht, schauen wir uns jetzt an. Erst einmal, wie erkennst du überhaupt Symptome für Alkoholmissbrauch? Sofern du den Verdacht hast, dass jemand in deinem Umfeld, Kolleginnen, Mitarbeiter oder sonst jemand ein Alkoholproblem hat, dann beobachte zunächst das Verhalten. Mach dir am besten Notizen mit Datum und Uhrzeit. Die Muster bei Abhängigkeit ähneln sich oft. Sie fangen an bei Ausreden für mangelnde Leistung oder fehlende Präsenz am Arbeitsplatz. Gehen weiter über sozialen Rückzug, Gereiztheit, Stimmungsschwankungen bis hin zu Leistungsabfall. Und die Alkoholfahne ist dabei nur eines der Symptome für Alkohol am Arbeitsplatz. Die DHS, also die Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen, nennt 9 Anzeichen, auf die wir Führungskräfte besonders achten sollten. Erstens, häufiges unentschuldigtes Fehlen. Zweitens, überengagierte Phasen wechseln mit leistungsschwachen Phasen ab. Drittens, unkonzentriertes, fahriges oder nervöses Verhalten, besonders in Pausen oder kurz vor Feierabend. Viertens, Aggressivität ohne nachvollziehbaren Anlass. Fünftens, Kritik wird besonders emotional und persönlich aufgefasst. Sechstens, Kollegen und Vorgesetzte werden um finanzielle Unterstützung gebeten. Siebtens, Gleichgewichtsstörungen beim Gehen. 8. Zitternde Hände. Und 9. ungepflegtes Erscheinungsbild oder übermäßig starkes Make-up. Wenn dir wiederholt derartige Anzeichen auffallen, dann solltest du handeln. Sofern du unsicher bist, kannst du diskret mit ein oder zwei vertrauensvollen Kollegen prüfen, ob sie ähnliche Beobachtungen gemacht haben. Sofern dem so ist, ist dein nächster Schritt, ein erstes Gespräch mit dem oder der Betroffenen zu führen. Und dabei sei darauf gefasst, Alkoholabhängige streiten alles ab. Es ist vollkommen normal, dass jemand, der ein Alkoholproblem hat, es zunächst vehement abstreiten wird. Er oder sie gibt es nämlich meist vor sich selbst noch nicht mal zu. Uli Borowka, ehemaliger Fußballnationalspieler, führte jahrelang ein Doppelleben als Fußballprofi und Alkoholiker. Heute sagt er rückblickend, ich alleine wäre nie in eine Klinik gegangen, weil ich nie gedacht habe, dass ich ein Problem hatte. Stell dich also auf Gegenwehr ein. Das ist eine ganz normale Reaktion. Genau die befürchten viele Führungskräfte. Denn die geht oftmals mit Wut oder Beschuldigung einher. Lass uns einfach mal anschauen, was du tun kannst bei Abwehr, Beschuldigung oder Aggression. Bleib am besten ruhig. Bleib bei den Fakten. Dazu hast du dir schließlich im Vorfeld Notizen gemacht. Und du hast dich mit anderen rückversichert, dass es sich nicht nur um deine subjektive Wahrnehmung handelt. Bleib also stringent in deiner Rolle. Es ist deine Pflicht im Sinne des Arbeitsschutzgesetzes für die Sicherheit der betroffenen Person und der Kollegen zu sorgen. Nimm die Angriffe nicht persönlich, selbst wenn dir der Suchtkranke Mobbing oder üble Nachrede vorwirft. Bedenke immer, er oder sie leugnet die Situation ja vor sich selbst. Ergo kann er sein Suchtverhalten natürlich dir gegenüber schon dreimal nicht zugeben. Nochmal. Du kannst und du musst das Problem nicht für den Betroffenen lösen. Dein vorrangiges Ziel sollte sein, eine Verhaltensänderung einzufordern. Also entweder, dass der Mitarbeiter den Alkoholkonsum bei der Arbeit einstellt oder dass er sich Hilfe holt. Und das erreichst du durch konsequentes Auftreten und eine gute Gesprächsvorbereitung. Hier sind 5 Schritte für Interventionsgespräche. 1. Rollenklarheit schaffen. Mach klar, dass du als Führungskraft handelst und nicht als kollegialer Freund oder sowas. Also sag Dinge wie, in meiner Rolle als Führungskraft ist es meine Pflicht, sicherheitsrelevantes Verhalten anzusprechen. 2. Beobachtungen nennen. Schildere deine beobachteten Auffälligkeiten mit Datum, Uhrzeit und Ort. Dazu hast du ja deine Notizen gemacht. Beispiele: kurzfristige Kurzurlaube oder spontane Gleitzeitnahme. Wiederholte Fehler und Konzentrationsstörungen. Häufiges, unerklärtes Absentieren vom Arbeitsplatz. Gefolgt von unglaubwürdigen Erklärungen durch Dritte. Gegebenenfalls körperliche Veränderungen wie zitternde Hände, Schweißausbrüche, Gleichgewichtsstörungen, verlängerte Reaktionszeit, Alkoholfahne und lallende Sprache. Vermehrte Stimmungsschwankungen wie nervös, gereizt, nicht ansprechbar, außergewöhnlich gesprächig oder apathisch. Wichtig: Schildere lediglich deine Beobachtungen. Ohne Bewertung. Du stellst auch keine Diagnose. Das obliegt den Experten. Du diskutierst auch nicht über Trinkmengen im Sinne von, ach, war doch nur ein Bierchen oder zwei. Oder mögliche Gründe für den Alkoholkonsum wie, oh, ich musste einfach mal Dampf ablassen nach all dem Stress. Das ist uferlos. In dem Gespräch, das du führst, geht es nicht um das Warum oder wie viel, sondern ausschließlich darum, dass Alkoholmissbrauch bei der Arbeit unter keinen Umständen toleriert wird und dass du eine Verhaltensänderung erwartest. 3. Formuliere klar deine Erwartungen. Ich erwarte, dass du ab sofort nüchtern zur Arbeit kommst. Die Regeln gelten für alle, also auch für dich. Mach klar, dass die Person ihr Verhalten ändern soll. Und lass dich nicht auf Ablenkungsmanöver wie ja, die anderen sind schuld ein. Viertens, Konsequenzen aufzeigen. Bei weiteren Auffälligkeiten gehen wir den offiziellen Weg. Sofern sich also am Verhalten nichts ändert, gehst du in mehreren Stufen immer wieder ins Gespräch. Dabei gehst du alleine am Anfang und später in Begleitung, Auffälligkeiten und Arbeitsverletzungen auf den Grund. Du stellst halt immer eine Verbindung her zwischen dem Verhalten und dem wahrscheinlich riskanten Alkoholkonsum, der dahinter steht. Und die Gespräche werden schriftlich dokumentiert. Im Extremfall kann das Arbeitsverhältnis verhaltensbedingt oder krankheitsbedingt gekündigt werden. Das muss allerdings im Einzelfall juristisch genau geprüft werden. Und idealerweise strebt ihr ja eine Verhaltensänderung und eine Verbesserung bzw. Reintegration an. Fünftens, Hilfe anbieten. Hier stellst du den Kontakt zur Personalabteilung und gegebenenfalls zu einer betrieblichen Ansprechperson für Suchtfragen her. Auch den Betriebsarzt, sofern er denn da ist, oder eine externe Suchtberatung kannst du zur Verfügung stellen. Mach deutlich, dass der oder die Betroffene auf jeden Fall Hilfe in Anspruch nehmen soll. Und es ist eine Chance und keine Strafe. Ja, nach erfolgreicher Behandlung der Suchtgefahr oder der Suchterkrankung kann der Mitarbeitende wieder integriert werden. Wenn die Person wütend wird oder dich beschuldigt, zum Beispiel, das ist Mobbing, du willst mich doch nur loswerden, dann atme tief durch und wiederhole deinen Auftrag. Siehe Punkt 1. Ich spreche über beobachtbares Verhalten und Sicherheit. Und ich nehme hier gerade meine Führungspflicht wahr. So, wen solltest du jetzt wann mit hinzuziehen? Das Erstgespräch kannst du unter vier Augen führen. Das handelt sich um ein vertrauliches Gespräch und das sollte verhaltensbezogen sein. Sofern danach weitere Gespräche nötig sind, empfiehlt es sich, die Personalabteilung mit einzubinden. Mit Einverständnis der betroffenen Person kannst du natürlich auch den Betriebsrat und, falls ihr eine habt, eine betriebliche Ansprechperson für Suchtfragen hinzuziehen. Später dann eventuell einen Betriebsarzt oder eine externe Suchtberatung. Du siehst, du musst den Weg nicht alleine gehen. Sofern sich am Verhalten deines Mitarbeiters nichts ändert, kannst du Schritt für Schritt die Verantwortung auf mehrere Schultern verteilen. Wichtig an dieser Stelle ist, bei der Dokumentation der Gespräche halte dich an das Prinzip der Datensparsamkeit. Das heißt, notiere nur so viel wie nötig und so wenig wie möglich, denn es handelt sich um ein kritisches, personenbezogenes Thema. Und aufgrund der besonderen Sensibilität der Daten sollten die Unterlagen auch nicht in der Personalakte landen, sondern getrennt aufbewahrt werden. So, und wenn dein Chef oder deine Chefin die Person mit Alkoholproblemen sein sollte, dann empfiehlt es sich, direkt die Personalabteilung mit einzubinden und dann gemeinsam weitere Schritte einzuleiten. Denn aus dem Abhängigkeitsverhältnis als Mitarbeitender hast du kaum eine andere Möglichkeit. Welche Maßnahmen sollten denn im Akutfall ergriffen werden? Also vor allen Dingen im sicherheitsrelevanten Bereich wie im Gesundheits- oder im Pflegesektor beziehungsweise beim Bedienen von Fahrzeugen oder Maschinen ist sofortiges Handeln erforderlich. Und hier entscheide, wenn keine Arbeitsfähigkeit gegeben ist, dann zieh die Person direkt aus dem Verkehr. Also unterbrich sofort die Arbeit. Bei Produktion oder Maschinen heißt das, die Tätigkeit sofort stoppen, Anlage Schlüssel sichern, dann den Zustand dokumentieren und Ersatz organisieren. Den Mitarbeiter selber vom Arbeitsplatz entfernen und eine sichere Heimfahrt veranlassen. Also auf gar keinen Fall selber fahren lassen. Na, dann den Vorfall protokollieren und am nächsten Werktag direkt ein Erstgespräch ansetzen. Im Falle von Fahrzeugen oder Dienstfahrten mach klar, dass das Führen von Fahrzeugen unter Alkoholeinfluss absolutes No-Go ist. Nimm den Schlüssel ab und organisiere eine Alternative, ein Taxi oder eine Begleitperson. Bei Kundenkontakt übergib an eine nüchterne Vertretung. In der Pflege oder im Klinikbereich entzieh sofort den Dienst, kontrolliert die Medikamentengabe nochmal doppelt, sichert die Heimfahrt ebenfalls und informiert das Team, aber da auch nur im nötigen Rahmen und ohne alle Details. Passt den Dienstplan an und gib gegebenenfalls ein Debriefing ans Team. Allgemeines zu erwähnen: Einen Alkoholtest kannst du nur dann durchführen, wenn er auch mit Einwilligung geschieht. Das heißt, du kannst ihn nicht erzwingen. Und alle Sofortmaßnahmen dokumentierst du am besten, damit du nachher halt drauf zurückgreifen kannst. So, jetzt weißt du, dass Alkohol am Arbeitsplatz weiter verbreitet ist, als du vermutlich bislang angenommen hast. Du hast auch erfahren, dass sich Betroffene aus der Abwärtsspirale der Alkoholabhängigkeit kaum selbst befreien können. Du bist hier also als Führungskraft doppelt gefragt. Einmal im Sinne deiner Fürsorgepflicht für die Sicherheit der Belegschaft und deiner Organisation und zum anderen aber auch als Mensch, der einem Abhängigen ermöglicht, sein Leben wieder in den Griff zu bekommen. Ich wünsche dir den Mut, ein mögliches Alkoholproblem rechtzeitig und feinfühlig anzusprechen. Denn auch wenn der oder die Betroffene zunächst alles abstreiten wird, erntest du im Nachgang auf jeden Fall Dankbarkeit. Das weiß ich so genau, weil mir mehrere ehemalige Alkoholiker das berichtet haben. Zum Abschluss noch ein Zitat der Schauspielerin Elizabeth Taylor. Sie hat gesagt, und sie war mehrere Jahre alkoholabhängig, und sie hat nachher gesagt, ich war so dumm und arrogant zu glauben, ich wäre ein harmloser Gelegenheitstrinker und hätte meinen Alkoholkonsum jederzeit im Griff. Das ist Selbstbetrug, den sich jeder Alkoholiker vorgaukelt. Weiterführende Links, wie zum Beispiel zu einem Selbsttest zum Alkoholkonsum oder das Suchthilfeverzeichnis der DHS, habe ich dir unten in den Shownotes verlinkt. Darin findest du auch noch 2 Podcast-Episoden, die im weitesten Sinne mit dem Thema zu tun haben, nämlich Umgang mit Emotionen und Konflikten am Arbeitsplatz. Und weil das Thema so wichtig ist, habe ich in der nächsten Folge einen ganz besonderen Gast. Es ist Olaf Beck, langjähriger Hoteldirektor, der selbst 8 Jahre alkoholkrank war. Von ihm erfahren wir aus erster Hand, wie Alkoholiker sich fühlen und wie wir als Führungskraft idealerweise reagieren sollten. Schalte also in 2 Wochen wieder ein und abonniere die Leadership Nuggets. Wir hören uns.
Das waren Leadership Nuggets von Dagmar Gehrig. Danke fürs Zuhören. Wenn du weitere Tipps zu Führung und Strategie haben willst, dann abonniere den Podcast oder meinen Newsletter unter vamos.coach/newsletter. Folge mir auch gerne auf LinkedIn. Wir hören uns. Bis bald.